Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute voll. So voll wie noch nie im Ab 21 Podcast. Und das meine ich tatsächlich im übertragenen Sinne. Denn es geht um Drogen. Und natürlich nehmen wir keine in diesem Podcast. Aber wir reden darüber. Unter anderem mit Klaus Großer. Der ist aus Berlin und hat ein Leben als Abhängiger hinter sich. Er hat sowohl den Alkohol als auch diverse Drogen überwunden und geht jetzt in Schulen, um davon Schülern zu erzählen, damit die seine Fehler nicht nochmal machen. Annette Hofmann wird mit uns sprechen. Sie hat ein bisschen anderen Ansatz als Klaus, denn sie geht auf Festivals und in Clubs mit ihrem Verein Eclipse und versucht, Menschen beizubringen, wie man mit Drogen auch vernünftig umgehen kann, sodass man eben kein Hangover hat. Dominik Evers wird uns einen kleinen Überblick geben über die Drogenpolitik in drei deutschen Städten, Hamburg, München und Frankfurt. Und Holger Senzel, unser Südostasien-Korrespondent, der erklärt uns mal, welche Strafen auf Drogenbesitz und Drogenkonsum in Singapur so stehen. Das ist nämlich sehr viel härter als zum Beispiel in den Niederlanden, wo im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein paar junge Leute unter Anleitung Drogen ausprobieren dürfen. Also ein wirklich voller Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid und bleibt sauber.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
In so einer Großstadt gibt es ja an jeder Ecke Drogen. Alles, was es gibt, ne? Billig, teuer, Alk, MDMA, Gras, Heroin, Koks, alles, was man sich so vorstellen kann. Und das ist, auch wenn es manchmal so dargestellt wird, auch von uns Medien, das ist keine neue Erscheinung, sondern das war auch schon vor mehr als 30 Jahren so, als Klaus Großer noch ein junger Erwachsener war. Der hat wirklich alles ausprobiert, was es so auf dem Markt gab, und er wäre daran fast kaputt gegangen. Heute arbeitet Klaus in der Suchthilfe und erzählt Schülern seiner Geschichte, die tatsächlich schon sehr früh begonnen hat. Sehr, sehr früh.
Also mit 13 bin ich mal in die Nuss gekommen, mit Alkohol zu trinken. Da hatte ich auch einen tierischen Absturz. Das war so, ja, zum Kumpelkreis dazugehören auf eine Schulparty. Mit 15 habe ich angefangen zu kiffen, auch durch Kumpels, durch einen Kumpelskreis. Ja, warum? Gute Frage. Also heute wüsste ich warum. War Neugier, dazugehören zu den Kumpels. Und hab dann so bis zu meinem 18. Lebensjahr eigentlich alles ausprobiert. Erst später, wo ich jetzt nüchtern wurde, dann wusste ich, warum ich das gemacht habe. Und der Grund war gewesen, weil ich zu Hause, mein Vater auch Alkoholiker, der lebt noch, der hat 50 Jahre gesoffen. Durch die Drohung war ich jemand. Also die haben dann, ey Klaus, kommst du mal und komm, wir machen mal was und so. Das Gefühl hatte ich von zu Hause nie. Anerkennung, Geborgenheit, Liebe zu spüren. Und das war das, also das wusste ich früher nicht, was das war. Aber jetzt, wo ich nüchtern war, hab ich mal drüber nachgedacht. Und genau das ist das, was mir gefehlt hat. Und das haben mir die Drogen gegeben nachher.
Kannst du vielleicht beschreiben, in was für einem Umfeld du aufgewachsen bist? Hast schon angedeutet, Erziehung war zu Hause nicht so doll, aber wo in Berlin bist du aufgewachsen?
Also vor dem Drogennehmen bin ich in Schöneberg aufgewachsen, Neuendorfplatz in der Nähe.
Und eigentlich eine ganz gute Gegend, oder?
Jetzt ist eine ganz gute Gegend, ja.
Damals nicht?
Naja, da waren ja halt viele Nutten und so was alle Zeit. Also war schon sehr zähnebelastet, die Gegend. Und dann in meiner Jugendzeit, wo ich dann angefangen habe mit Kiffen, bin ich in Kreuzberg groß geworden, Gneisenaustraße, ist da Mehringdamm in der Nähe. Da hat das so eigentlich angefangen mit den ganzen Drogen nehmen. In der Nähe wohnten dann schon die Dealer. Also man hat einfach Leute kennengelernt, neue Leute, dann haben die gekifft, da war man neugierig, hat mitgekifft. Und man hat dann nachher nur noch so eine Leute kennengelernt. Und es waren in Kreuzberg schon ganz schön viele.
Das ist jetzt mehr als 30 Jahre her schon, so ungefähr, genau. Zwischen 25 und 30 Jahren. Wie verfügbar waren damals Drogen und wie teuer?
Genau, also für einen Gramm Haschisch, da gab es ja nicht so wie heute, dass du überall Gras und die Pollen hast oder so, was heute Standard ist. Früher gab es halt Platte, Schwarze Afghane oder Marok. Da hast du so zwischen 10 und 12 Mark das Gramm bezahlt. War ausreichend vom Turn her.
Vom was?
Vom Turn. Turn, also vom Rauschgefühl her, sag ich mal so. Ne? Man hat sich halt dran gewöhnt, was verfügbar war. Ein Gramm Speed hat 70 Mark gekostet etwa. Koks war ziemlich teuer mit 180 Mark, manchmal 200 Mark, aber war halt so der Preis. Heroin später, wo ich dann rangekommen bin, lag so bei 160 Mark. Also ich rede dann immer vom Gramm. Ne? Mhm. Das war so der Preis.
Dass du die ganzen Preise kennst, heißt das auch, dass du das auch alles ausprobiert hast?
Ja, ja, natürlich. Ich habe alles ausprobiert und bin dann nachher auf Heroin hängen geblieben. Habe dann auch gedealt, wurde verhaftet, war im Knast. Also ich habe so die typische Drogenkarriere durchlebt, sag ich mal, ne? Mit Haft und Entzüge ständig.
Gab es denn irgendwann mal in deinem, also hattest du irgendwann mal das Gefühl, du hast dein Leben unter Kontrolle im Sinne, dass du eine Ausbildung oder irgendwie die Schule abgeschlossen hast oder sowas? Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, ah, jetzt habe ich die Kurve?
Also Drogen waren immer da, plus welche Droge immer da war. Also das ist, ich hatte meinen Hauptschulabschluss normal gemacht, 10. Klasse in Schöneberg damals auch noch, und habe dann eine Ausbildung angefangen als Rohrleger. Da bin ich gerade so richtig in diese Kifferszene drin gewesen, also dass ich jeden Tag gekifft habe und habe die nach anderthalb Jahren geschmissen, die Lehre, weil ich einfach Prüfungsangst hatte und wusste, ich schaffe das einfach nicht. Und bin dann sofort in einer anderen Firma in der freien Marktwirtschaft gegangen und habe auch nochmal Gasheizinstallateur gelernt, musste ich fast von vorne anfangen, die habe ich auch geschafft, die Prüfung vorzeitig. Zum Schluss der Prüfung, kurz bevor ich die Prüfung gemacht habe, habe ich erstmal in Kontakt gekommen mit Heroin. Ich habe erst die gesneeft und die raucht das Heroin, habe Gott sei Dank meine Gesellenprüfung noch geschafft. Aber dann ging es bergab. Gut Geld verdient, alles in Drogen investiert, hat nachher nicht mehr ausgereicht und musste dann halt den Job aufhören, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe wegen dem Entzug, und habe dann angefangen, kriminelle Sachen zu machen halt.
Nämlich?
Wohnungseinbrüche, Dealen, mich haben sie auch jedes Mal, also oft erwischt, im Knast gewesen. Das waren so die Hauptsache Dealen am Kotti, also am Cottbusser Tor, war früher so meine Szene, Marianneplatz.
Du hast dann 2003 eben gemerkt, jetzt geht's nicht mehr weiter. Wie war dann der Schritt oder wie schwer fällt es dir jetzt seit 15 Jahren Abstand zu halten zu Drogen und Alkohol?
Also ich habe eine ganz tolle Freundin, mit der ich 8 Jahre zusammen bin, die ist Erzieherin, hat mit Drogen gar nichts am Hut. Sie trinkt auch nichts zu Hause oder so. Das ist erstmal für mich ganz wichtig, dass einfach nichts in Nähe ist. Seit 6,5 Jahren arbeite ich im Haus Phoenix. Das ist eine Einrichtung für Wohnungslose, also für Obdachlose mit Suchthintergrund, ja, die abstinent sein müssen. Da habe ich mal ganz klein angefangen als 1,50 € Job und arbeite jetzt nur im Büro mit. Ich glaube, die Arbeit ist mir wichtig. Mit sich stehen zu arbeiten, ne? Auch das Gefühl zu vermitteln, dass ich probiere zu helfen, ne? So das, was ich selber erspürt habe, Tipps zu geben, zu unterstützen, in Krisensituationen da zu sein, Gruppe zu machen. Wir machen auch Gruppe, Suchtgruppe. Spezifischer, da geht es auch mal ein bisschen rau zu, aber nicht immer, also das ist auch sehr emotional und ich glaube, das ist das so, was mich so ein bisschen erfüllt.
Sagt Klaus Großer, Ex-Abhängiger aus Berlin. Er wird uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen, vor allem, was er von einer Legalisierung von Drogen hält.
Deutschlandfunk Nova, ab 21.
Drogen zu legalisieren, ist ja eine Forderung, die immer wieder kommt aus gewissen Lagern, ich sag mal vor allem links. Meistens geht es darum, Cannabis zu legalisieren, weil die Annahme ist, das ist ja alles nicht so wild und wenn es erlaubt ist, dann schlägt man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Erstens, es gibt weniger Konsum, weil es eben nicht mehr verboten und damit attraktiv ist, und der Staat nimmt auch noch mehr Kohle ein, weil er eben Steuern drauf erheben kann. So, das ist die Annahme. Klaus Großer, Ex-Junkie aus Berlin, findet die Idee, sagen wir, nur so halb gut, weil er sagt, dann sind ja die Drogen theoretisch noch besser verfügbar. Er erzählt deswegen Schülern allen Alters seine Drogengeschichte und er erreicht sie damit auch, weil er, ja, großes Wort, weil er einfach authentisch ist.
Ich denke mir so, die Art, die ich habe, also einfach diese offene Art, ich bin halt auch Berliner, die haben eh eine gewisse Redensart, sag mal, an sich, und so bin ich auch geblieben, bin auch mit jungen Leuten, komme ich so persönlich sehr gut zurecht. Habe ich auch einen guten Film dazu. Ich erreiche die darin, indem ich so ein paar Vorgehensweisen mache bei der Prävention. Wir setzen uns alle im Kreis. Die Lehrer haben ja nichts drin zu suchen. Ja, die wissen, ich sage denen auch, das, was hier gesprochen wird, das bleibt unter uns. Ne? Und wenn einer meint, der kifft 3-mal am Tag, reden wir natürlich drüber. Ich würde nie was sagen. Und das ist das, was, glaube ich, auch die Basis ist, wo die Jugendlichen offen sind. Ne? Wir machen ja die Präventionsarbeit mit der Polizei. Wir trennen die Schüler und die Polizei macht ihre rechtlichen Sachen und ich mache andere Sachen, um zu gucken, wo ist der Bedarf, was wollen die gerade reden. Nicht ich tue meinen Part darunter reißen, sondern ich gehe mit denen ins Gespräch. 10 Minuten weiß ich, welches Thema ist aktuell. Ist Alkohol aktuell? Ist Cannabis aktuell? Hm. Und darauf gehen wir dann halt ein. Ne?
Jetzt, du hast schon immer wieder vereinzelt so Hotspots der Drogenszene in Berlin immer wieder genannt. Kotti, Görlitzer Bahnhof, haben wir noch gar nicht drüber
toll,
sozusagen
ja.
gesprochen. Stört es dich, dass in Berlin alles so wahnsinnig tolerant ist gegenüber Drogen und auch Alkohol. Also wenn man rausgeht, sieht man ja immer Leute, die eine Flasche Bier oder was auch immer in der Hand haben. Und wenn man in den Görlitzer Park geht, wird man alle 10 Meter angesprochen, ob man nicht irgendwas kaufen will. Stört dich das in deiner Arbeit oder sagst du, okay, so ist es einfach und jetzt muss ich die Kinder eben, Jugendliche dazu, die muss ich einfach stärken, dass sie da wieder stehen?
Genau. Das Problem ist, ich kann halt nichts dagegen machen, dass das halt so ist, dass wirklich, ist mir ja selber auch aufgefallen. In meiner Jugendzeit, wie gesagt, vor über 30 Jahren, da habe ich mich ja nicht getraut. Wir haben uns ja auch mal Bier geholt und haben uns im Park hingesetzt. Und wenn ein Erwachsener vorbeikam, haben wir das Bier hinter der Bank verschwinden lassen. Wir haben gar nicht so wie heute. Ja, ist einfach so gewesen. Nicht so wie heute, da laufen die auf der Straße rum. Das gab es früher nicht. Hat sich natürlich alles total geändert. Deswegen ist es für Jugendlichen wahrscheinlich, auch wenn sie aufwachsen, schon als normal zu sehen, da kifft einer mal in der Ecke, ne? Da trinken die ständig Bier in der U-Bahn und da und da. Deswegen wird es nicht so als schlimm eingesehen. Für meine Arbeit ist es halt, was heißt schwer, das ist halt die Verfügbarkeit, ne? Und das mache ich denen auch verständlich, dass das einfach überall verfügbar ist. Aber das hat damit nichts zu tun. Jeder, ich kann immer dann nur meine Geschichte erzählen, wie ich zu den Drogen kam und was das mit mir gemacht hat und dass ich nicht in der Lage bin, auch heute noch Alkohol zu trinken. Also ich trinke auch keinen Alkohol mehr seit 15 Jahren, weil ich das einfach nicht kontrollieren kann, das weiß ich. Und ich bin süchtig, hochgradig und bin labil dahin. Deswegen sage ich, ist okay. Mhm. Aber die Erkenntnis hat natürlich ein junger Mensch nicht. Der muss natürlich ausprobieren. Mhm. Soll er ausprobieren?
Aber wäre es dir lieber sozusagen für die Gesamtsituation, wenn es alles ein bisschen strenger wäre?
Ja, also wäre auf jeden Fall besser, sag ich mal, auch für die Jugend zur Entwicklung, für die Jugend, dass sie merken, dass das nicht überall verfügbar ist halt, ne? Das wäre natürlich besser. Ich meine, der ausprobierend ist und neugierig ist und in so einem Kreis landet, wo schon welche kiffen, der wird es immer dahin kommen. Aber momentan schaut man sich um nach links und rechts und überall wird irgendwas konsumiert. Natürlich wäre das angenehmer. Also meine Arbeit ist eh darin Abstinenz, also nicht jetzt einmal zu tolerieren und zu sagen, ach, Cannabis soll legalisiert werden. Die Arbeit, die ich mache in diesem Haus und mit den Süchtigen, ob das legalisiert wird oder nicht, die Süchtigen wird es immer geben und die werden halt immer mehr oder weniger, ne? Das ist halt, liegt immer daran, wie die Gesellschaft damit umgeht.
Sagt Klaus Großer, Ex-Junkie aus Berlin, der Aufklärungsarbeit in Schulen betreibt. Also es liegt an euch, es liegt an uns, wie viele Süchtige, wie viele Alkoholkranke es gibt. Ganz konkret kann jeder von euch was machen, nämlich den Mut aufbringen und Menschen, die einem lieb sind und von denen man denkt, die hätten ein Suchtproblem, einfach drauf ansprechen. Aber natürlich ganz, ganz vorsichtig. Das ist dünnes Eis, aber aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, es lohnt sich, das ganz vorsichtig zu durchbrechen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wenn ihr in Berlin mal weggeht, in den Club oder zum Tanzen oder in eine Bar, weil ihr da wohnt oder weil ihr vielleicht bei einem Wochenendbesuch hier das mal machen wollt, kann es passieren, dass ihr Leute mit einem Infostand seht im Club oder in der Bar. Und dann müsst ihr keine Sorge haben, da wird euch kein Zeitungsabo angedreht oder keine Kreditkartenfalle wartet da auf euch. Und auch die Zeugen Jehovas sind nicht plötzlich auf den Trichter gekommen, dass Spaß doch Spaß macht. Nein, es könnten Annette Hofmann und ihre Mitstreiter sein vom Verein Eclipse. Die versuchen nämlich Partygänger vom Safer Use zu überzeugen.
Safer Use ist halt, dass man Flyer dabei hat, dass die Leute sich über sämtliche Substanzen informieren können, Wirkung, Nebenwirkung und was man halt machen kann, um eben nicht in eine Notfallsituation zu geraten oder eine Überdosis zu kriegen. Also das steht alles auf den Flyern drauf. Dass man zum Beispiel viel Wasser trinken soll, dass es ein gutes Setting sein soll, dass man seinen Freunden sagen soll, was man konsumiert hat, dass man bei einer Pille nicht gleich eine ganze oder zwei nimmt, sondern eine Achtelte oder eine Viertelte, weil die hochdosiert sind und sowas versuchen wir zu vermitteln. Und wir verteilen Ziehröhrchen, weil
Moment. Ja. Also bevor wir sozusagen die ganzen Spielarten ausdifferenzieren,
okay.
Die Leute, kommen die tatsächlich zu euch, weil euer Stand so attraktiv ist oder sprecht ihr die Leute an, weil ihr merkt, dem oder der geht's jetzt gerade nicht so gut und da können wir helfen?
Nee, also wir haben eine Komm-Struktur, also sprich, wir sitzen da und die Leute, die Bock haben, sich zu informieren, kommen zu uns. Also wir rennen jetzt nicht mit dem Bauchladen durch einen Club und wollen da unser Material loswerden. Mhm. Ich meine, am Stand gibt es Salzstangen, da gibt es Gummibärchen, da gibt es auch mal Obst, ganz wichtig. Und das ist schon so ein Eyecatcher, sag ich mal.
Also es gibt irgendwelche
Sweeties.
es gibt Anreize, damit man zu euch kommt, weil eigentlich will man ja in seinem Rauschzustand jetzt vielleicht nicht sich aufklären lassen, oder?
Teils. Also viele wollen sich aufklären lassen. Viele sagen natürlich, wenn ich feiern gehen will, dann gehe ich halt feiern. Aber ich kann ja mal ein Gummibärli nehmen und drei Flyer einstecken und die am nächsten Tag in der Badewanne lesen.
In der man hängt, weil man zu viel genommen hat. Du merkst, ich nehme keine Drogen. Ich habe damit überhaupt gar keine Berührungspunkte. Im Gegenteil, ich bin da extrem vorsichtig, weil ich großen Schiss habe. Euer Ansatz ist ja ein anderer. Ihr sagt, Drogen nehmen ist kein Teufelszeug, sondern man muss nur wissen, wie es geht. Habe ich das grob gut zusammengefasst?
Also sagen wir mal so, ich denke, jeder, der feiern geht, der ist auf Genuss aus. Ja? Also es geht keiner feiern und hat Bock auf eine Überdosierung. Und wir versuchen halt wirklich so einen risikoarmen Konsum wie nur gerade möglich für die Gäste hinzukriegen. Mhm. Eben durch Aufklärung, dadurch, dass es Obst gibt, dadurch, dass man jemandem sagt, der seit 4 Stunden auf der Tanzfläche steht und nichts getrunken hat, so komm, trink mal jetzt einen Schluck Wasser und vielleicht dem das auch mal bringt. Also sowas machen wir auch.
Macht klar, doch,
wenn man
ja?
das sieht, natürlich. Mhm. Also wenn es jetzt jemand schlecht geht, dann sprechen uns entweder die Freunde an oder wir sehen es und gehen dann auch hin. Mhm. Ganz klar, das gehört schon mit zum Aufgabengebiet. Sage ich.
Seid ihr alleine oder habt ihr noch irgendwie medizinisches Fachpersonal mit am Start?
Also wenn wir jetzt im Club sind und nur einen Infostand machen, dann sind wir auf uns gestellt. Und wenn es wirklich ganz, ganz bremslig wird, dann muss halt ein Rettungswagen gerufen werden. Mhm.
Aber ihr seid ja nicht nur in Clubs am Wochenende, beziehungsweise in Berlin gibt es kein Wochenende sozusagen in der Hinsicht, aber ihr seid ja auch auf Festivals unterwegs, kann man sich bei dem Wetter jetzt noch nicht vorstellen, dass es mal wieder Festivals gibt, aber wie sehen eure Stände auf Festivals aus? Die sind ja ein bisschen größer, ne?
Auf Festival ist es sehr viel größer, wo es dann 3 große Zelte gibt. Also das eine ist ein großes Chill-Zelt, nennt man das, wo der Infostand dann integriert ist. Da gibt es dann auch heißen Chai zum Trinken und wir haben immer so diese Eclipse-Banane, sage ich immer. So jeder, der halt wirklich so ein bisschen durch ist und drüber, also so eine Banane geht immer.
Mhm. Okay, Zelt 1?
Zelt 1, da liegen also auch Matratzen drin und da kommen jetzt die Leute rein, die einfach bloß mehr ausschlafen wollen, die jetzt durchgefeiert sind, es regnet draußen, es ist kalt, ja, und dann ist es natürlich ein schöner Anlaufort, wenn man weiß, da ist eine Matratze, da ist eine Decke, da ist ein Kissen, da kriege ich einen Tee, da kriege ich eine Banane und es guckt auch mal jemand nach mir und fragt, ob alles okay ist, ja. Und dann gibt es ein Männer- und ein Frauenzelt, das ist also so die intensivere Ambulanz, wo wir Menschen 1:1 betreuen, also sprich, wenn jetzt jemand eine LSD-Überdosierung hat und gerade gar keine Menschen ab kann, dann ist es ganz günstig, wenn man den dann in so ein kleines Zelt legt. Da sind 4 Matratzen drin und da ist halt dann wirklich immer jemand von uns dabei. Da ist ein Ofen drin, da, wie gesagt, auch Decke, Kissen, Brechschale, gehört auch dazu. Mhm. Frische Klamotten, wenn die Leute oft total durchnässt sind oder so. Mhm. Meistens regnet es ja einmal zwischendurch auf einem Festival. Mhm. Und ja, Männer, Frauen getrennt aufgrund von, dass Übergriffe einfach verhindert werden.
Mhm. Und trotzdem, obwohl du diese ganze Palette und ja wahrscheinlich auch in tiefe Abgründe schon geschaut hast, nehme ich mal an, trotzdem würdest du sagen, Drogen ist okay, man muss halt nur wissen, wie.
Ja, würde ich schon so sagen.
Weil du selber auch welche nimmst und diese Freiheit für dich gerne in Anspruch nehmen willst?
Also sagen wir mal so, ich bin selber Ex-Userin, ja, also ich habe wirklich auch alles durchprobiert und da ich ja auch noch in der niederschwelligen Drogenarbeit in Berlin tätig bin, also mit Junkies und Substituierten, habe ich wirklich dieses Phänomen oft gesehen, dass sogar Heroinabhängige 20 Jahre wunderbar mit ihrer Sucht leben können, wenn die ordentlich konsumieren und kein Abszess und keine Hepatitis, die nicht behandelt wird, oder HIV oder sonst was kriegen, sondern das funktioniert auch. Nur wirklich dieses gewusst wie. Und ich finde, die Aufklärung ist halt das Wichtigste, was man da an erster Stelle als Prävention machen kann, ja.
Sagt Annette Hofmann vom Verein Eclipse. Die gehen in Clubs und auf Festival, um da über den Umgang mit Drogen aufzuklären und bieten eben auch Hilfe an, wenn es dann doch mal schief geht. Mehr Infos dazu gibt es im Netz unter eclipse-ev.de. Eclipse mit I und C.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Zeit für wieder einen kleinen Schwank aus Schottners Leben auf meiner Joggingstrecke, die mich unter anderem durch den Görlitzer Park in Kreuzberg führt. Da werde ich öfter angesprochen, ob ich Drogen kaufen will. Ne? Abgesehen davon, dass ich die nicht brauche, weil ich sie nicht nehme, Liebe Drogenverkäufer, es ist wahnsinnig schlechtes Timing, wenn da jemand in verschwitzten Sportklamotten durch den Park rennt. Der würde wahrscheinlich nie Gras kaufen. Ja, wo soll man das bitte hinstecken? In welche Tasche? Denkt da mal drüber nach. Dass es aber überhaupt so offen geht, dass die Jungs da stehen können, in großen Gruppen und offen Drogen verticken können, ist Teil der liberalen Berliner Politik, zumindest in Kreuzberg. Die Drogenhauptstadt Deutschlands aber, die liegt woanders, hat mein Kollege Dominik Evers recherchiert.
Frankfurt ist traditionell die Stadt mit dem größten Drogenproblem in Deutschland. Da gab es laut BKA am häufigsten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, also wenn Leute beim Konsumieren von illegalen Drogen oder beim Dealen erwischt werden. Vor 30 Jahren war Frankfurt ein Heroin-Hotspot. Heute sieht das Drogenproblem in der Stadt ganz anders aus. Rund um den Bahnhof, also um den Hauptbahnhof, da blüht der Handel mit Marihuana, Kokain und vor allen Dingen mit Crack. Ein Stoff, der einen richtig schnell abhängig macht, das Hirn angreift und die Persönlichkeit verändert. Seit einem Jahr geht die Polizei hart gegen die Dealer vor, mit einer Spezialeinheit der besonderen Aufbauorganisation Bahnhofsviertel. Da streifen an manchen Tagen 100 Drogenfahnder durchs Viertel. Es gab auch schon diverse Razzien und die Polizei sagt, dass das Bahnhofsviertel inzwischen weniger aggressiv und weniger kriminell sei. Auch Hamburg ist eine Crack-Hochburg. Außerdem konsumieren die Hamburger doppelt so viel Cannabis wie der Bundesschnitt. Viel davon wird vor Ort produziert. Was Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz angeht, da liegt Hamburg zahlenmäßig ganz vorne. Der Drogenmarkt verteilt sich auf St. Pauli, St. Georg und die Schanze. Die Stadt ist deshalb von einer eher liberalen Drogenpolitik umgeschwenkt zu harten Kontrollen und Razzien vor Ort. Die Taskforce BTM, kurz für Betäubungsmittelgesetz, geht jetzt in Zivil und mit spontanen Razzien gegen Dealer vor. Und dann gucken wir noch in den Süden nach München. Auch München war natürlich noch nie drogenfrei. Der Chef des Drogendezernats München spricht von einem Dauerthema. Zurzeit Droge Nummer 1, Cannabis. Die Dealer kamen lange Zeit aus West- und Ostafrika. Inzwischen sind es mehr und mehr Nordafrikaner, die vor allen Dingen rund um den Hauptbahnhof dealen. Die Arbeitsteilung läuft hier wie in Hamburg und in Berlin auch. Einer spricht Kunden an, ein anderer kassiert das Geld und der dritte holt den Stoff aus einem Versteck und übergibt ihn. Ansonsten hat das Rauschgift-Dezernat keine spezielle Taskforce, sondern greift durch und zeigt Präsenz. Wie immer, sagt die Polizei, mit Drogenfahndern in Uniform und in Zivil und auch mit Razzien.
Ja, klingt jetzt so halb harmlos, ne, was da in München passiert, aber ich wurde mal am Münchner Ostbahnhof von 4 Polizisten umstellt, völlig aus der Kalten, es war tagsüber, wochentags, scheinbar grundlos haben die mich da festgehalten und tatsächlich auf Drogen abgesucht, ohne dass ich vorher oder nachher in meinem Leben irgendwie mit dem Betäubungsmittelgesetz in Berührung gekommen wäre.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Thema Drogen heute und bei diesem Thema Drogen wird ja oft mal ins Ausland verwiesen, meistens zu unseren direkten Nachbarn in die Niederlande, um zu zeigen, wie liberale Drogenpolitik funktioniert. Da kommen wir gleich noch dazu, aber es gibt natürlich auch das andere Extrem. Philippinen zum Beispiel, wo Präsident Duterte mit ziemlich krasser Gewalt gegen Drogenhändler vorgeht und auch im südostasiatischen Stadtstaat Singapur, da lässt man nichts anbrennen, wenn es um Drogen geht. Unser Korrespondent Holger Senzel erklärt mal, was passieren würde, wenn ich mit einem Joint und einer Tüte Gras in Singapur erwischt werden würde.
Also im Extremfall bis zu 10 Jahren Haft für einen Joint und ein paar Gramm Gras. Man muss ja auch nicht mehr bei sich haben. In Singapur ist es auch verboten für Singapurer beispielsweise im Ausland Drogen zu konsumieren.
Das heißt, wenn Singapurer in die Niederlande fliegen und da in einem Coffeeshop sich einen durchziehen und dann zurückkommen und es wird in dem Drogentest nachgewiesen, dass sie das getan haben, dann droht ihnen möglicherweise eine ziemlich krasse Strafe, im Extremfall sogar die Todesstrafe. Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, hat das viele harte Urteile zur Folge? Also werden tatsächlich viele gehängt oder sind wirklich alle ganz brav und nehmen nichts?
Vollstreckungen von Todesurteilen werden nicht öffentlich gemacht, aber allein im März, so sagen jedenfalls Menschenrechtsorganisationen, gab es 2 Todesurteile, auch an Singapurern, die vollstreckt wurden. Singapur gehört zu den Ländern, ich glaube, im Verhältnis zur Bevölkerung vollstreckt Singapur weltweit immer noch die meisten Todesurteile.
Hart. Fände ich. Und findet auch unser Korrespondent Holger Senzel, der da anders tickt als die Leute in Singapur.
Also sagen wir es mal so, ich habe in Deutschland mit Freunden auch zum Teil ab und zu mal gern ein Tütchen geraucht. Das würde ich hier natürlich nicht tun. Ich glaube nicht, dass ich in den Knast käme, aber ich bin sicher, ich säße am nächsten Tag im Flieger zurück nach Deutschland. Es ist natürlich ein anderes Klima hier. Ich merke das immer, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, wo ich denke, boah, das fühlt sich schon ein Stück freier an. Aber letztlich ist es so, dass der Großteil der Bevölkerung das ja auch unterstützt. Also auf der anderen Seite hast du gut funktionierende Infrastruktur und ein Leben, das sehr einfach und sehr angenehm ist.
Sagt unser Südostasien-Korrespondent Holger Senzel über seine Wahlheimat Singapur, wo mit Drogenkonsumenten und Drogendealern sehr streng umgegangen wird.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Meine erste Drogenerfahrung war am Amsterdamer Hauptbahnhof mit, ich glaube, 15 oder so. Da hat mir ein Typ auf dem Bahnsteig Ecstasy angeboten. Ich habe dankend abgelehnt. Aber da war mir klar, die Leute ticken da ein bisschen anders. Die sind da ein bisschen offener. Die verticken das Zeug tatsächlich auf offener Straße oder eben in Coffeeshops. Das alles habe ich mit 15 gelernt. Aber was ich jetzt, ein paar Jährchen später, gelernt habe, ist, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande gibt es eine Show, Drugs Lab, wo früher drei, heute zwei junge Holländer Drogen vor der Kamera testen. Let that sink in for a minute. Und sie tun das in einer sogenannten Safe Condition, also in einer mit medizinischer Begleitung, nehmen Drogen vor der Kamera, sprechen darüber, was das mit ihnen macht, wie die Drogen zusammengesetzt sind und welche Gefahren es gibt.
Das war voll lecker. Das war echt lecker.
Das war richtig gut. Papas gibt mir ein gutes Gefühl und wenn ich komme, fühlt sie das auch toll an. Und beides zusammen ist doppelt gut. Es ist jetzt nicht, als ob sich eine ganz neue Welt aufgetan hätte, gar nicht. Aber da ist so ein warmes Gefühl und das macht alles intensiver.
Warmeriger oder so, was es dann doch was intenser macht.
Ja, ihr habt richtig gehört, wenn ich komme, die haben da Papas getestet. Das war ein Vorschlag von der Community und einer aus der Community, der wollte ganz explizit wissen, wie sich das anfühlt, wenn man einen Orgasmus bekommt, nachdem man Poppers genommen hat. Ja, und ihr habt es gehört, einer von den Jungs vom Drugs Lab hat es dann tatsächlich vor der Kamera ausprobiert, ist hinter den Vorhang gegangen und ja, hat sich einen runtergeholt. Das wird zum Teil bis zu 1,5 Millionen Mal geklickt. Aber dann gibt es natürlich neben solchen erfreulichen Erlebnissen natürlich auch noch so ein paar nicht so erfreuliche Erlebnisse, wie das, was wir gleich hören, wo Nelly, eine der beiden, Salvinorin A, ein Halluzinogen, raucht, auf dem Kissen auf dem Boden sitzt und erzählt, was da gerade mit ihr passiert.
Ja, was trifft mich hier? Infall.
Also wie ein Fall.
Weißt du, was nervt? Ich fühle mich, als ob ich falle. Das ist nicht cool. Das stört mich total. Ich bin gerade dabei, so richtig wegzutreten. Ich fühle mich, als ob ich von diesem Kissen falle. Das ist nicht gut.
Von ihr geschafft.
That is not look. Nelly kriegt so eine Panik, dass sie dann eben nach diesem Ersthelfer ruft, der die Sendung begleitet. Das ist also diese Safe Condition. Mehr zu Drugs Lab gibt's im Netz bei uns unter deutschlandfunknova.de. Ab 21 heute mit einem Drogenspecial an dem Tag, an dem das Jahrbuch Sucht erschienen ist und wieder mal bestätigt, dass Deutschland ein Problem mit Süchten hat, egal ob Alk oder andere Drogen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Model Heidi Klum hat ihre vier Kinder laut eigener Aussage mit zusätzlichem Taschengeld zu gesunder Ernährung motiviert. Als sie klein waren, habe ich jedem Kind 25 Cent für sein Sparschwein gegeben, wenn es seinen Smoothie ausgetrunken hat, verriet sie dem Marketingunternehmen MediaPlanet bei einer Frühstückskampagne. Die ungewöhnliche Erziehungsmethode habe sich ausgezahlt, so Klum. Ihre Kinder hätten mittlerweile verstanden, dass sie nicht um ihr Essen herumkommen. Es sei großartig, Kindern die Bedeutung einer gesunden Ernährung näher zu bringen, erklärte das Model weiter. Von klein auf haben wir darüber gesprochen, welche Lebensmittel gut sind und welche nicht.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.